Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. In New York gilt immer noch Leben und Leben lassen. Aber bei einigen Juden macht sich ein mulmiges Gefühl breit, denn die Zahl antisemitischer Hassverbrechen steigt. Judenhass in einer der jüdischsten Städte der Welt, dies gleich zu Beginn der Sendung. Danach suchen wir nach Spuren des Religiösen in der Kunst, nach dem Theologen Ulrich Körtner und dem Soziologen Hans Juas, heute mit Johann Hinrich Clausen, dem EKD-Kulturbeauftragten. Dazu herzlich willkommen. Wenn Juden aus Deutschland nach New York reisen, dann genießen sie besonders auch die Gottesdienste in Synagogen, die so gut besucht sind, wie wir es uns in Deutschland, wo Millionen Juden ermordet wurden, kaum vorstellen können. In New York mieten die jüdischen Gemeinden auch schon mal Kirchen an, damit der Gottesdienst aus der überfüllten Synagoge dorthin übertragen werden kann. Das klappt offenbar ganz gut zwischen Christen und Juden in New York. Aber es gibt auch die gegenläufige Tendenz. Juden werden wieder vermehrt angegriffen. Und das in einer Stadt mit der größten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels. Fast jeder fünfte New Yorker ist jüdisch. Was wird aus dieser Oase, in der die unterschiedlichsten Religionen und Kulturen zumeist friedlich und in gegenseitigem Respekt zusammenleben? Peter Mücke ist dieser Frage nachgegangen.
Ein Freitagabend im November. In Borough Park, einem Stadtteil von Brooklyn, werden drei orthodoxe Juden auf der Straße angegriffen. Zwei Synagogen werden mit Eiern beworfen. In ein Fenster der chassidischen Mädchenschule im benachbarten Crown Heights wird ein Stein geschmissen.
We've always seen spikes of antisemitism in Brooklyn, maybe around when there's incident with Israel.
Es gab immer vereinzelte Ausbrüche von Antisemitismus in Brooklyn, beispielsweise nach einer militärischen Aktion Israels. Dann war es aber auch wieder vorbei. Was wir jetzt seit rund zwei Jahren in Brooklyn haben, sind aber konstante Angriffe und Vandalismus. Früher gab es Atempausen für die Gemeinden. Das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Evan Bernstein ist der New Yorker Regionaldirektor der Anti-Defamation League, einer Organisation, die seit 1913 in den USA gegen Antisemitismus kämpft. Die offiziellen Zahlen bestätigen seine Beobachtung. 2019 hat die New Yorker Polizei über 50% mehr antisemitische Übergriffe registriert als im Vorjahreszeitraum, die meisten davon in Brooklyn. Ein Alarmsignal auch für den Bezirksvorsitzenden Eric Adams, der so etwas wie der Bezirksbürgermeister von Brooklyn ist.
We have one of the largest Jewish populations outside of Israel.
Wir haben hier eine der größten jüdischen Gemeinden außerhalb Israels. Wir sind das Tel Aviv Amerikas. Und wenn wir es hier in Brooklyn nicht schaffen, mit diesem Problem fertig zu werden, dann könnte das zum Problem für das gesamte Land werden. In den Vierteln Brooklyns, in denen viele orthodoxe Juden leben, wie Crown Heights, Borough Park und Teile Williamsburgs, habe sich ein Klima der Angst ausgebreitet, erzählt Rabbi Eli Cohen. Deshalb sei es wichtig, immer wieder öffentlich Position zu beziehen.
Whenever there has been an incident, the willingness of our elected officials to
Wann immer es Vorfälle gegeben hat, haben Politiker sofort klargemacht, dass sie das nicht tolerieren werden, und das begrüßen wir sehr. Genauso wie das Engagement der Repräsentanten der unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften hier in Brooklyn, die immer wieder sagen, dass hier kein Platz für Hass ist. Doch öffentliche Statements allein reichen nicht, sagt Bernstein von der Anti-Defamation League, denn es seien häufig junge Leute, die nach antisemitischen Übergriffen festgenommen werden. Wir sehen das überall, auch in den Schulen gibt es immer wieder solche Vorfälle. Und wir machen uns Sorgen, dass Antisemitismus, Hass, Schießereien und was weiß ich noch, dass das alles zu einer Normalität für junge Leute wird. Aus diesem Grund steckt seine Organisation allein in Brooklyn eine Viertelmillion Dollar in das Projekt No Place for Hate, kein Platz für Hass. 40 Schulen aus den Problemstadtteilen nehmen daran teil, doppelt so viele wie im Schuljahr zuvor.
Education is the key. We know that hate is learned behavior.
Bildung ist der Schlüssel. Hass ist gelernt und nicht angeboren. Viel zu oft reagieren wir nur auf Übergriffe. Wir wollen aber proaktiv in die Schulen gehen, mit den 8- bis 12-Jährigen arbeiten, bevor sie Vorurteile haben oder Steine werfen. Wir binden die Eltern in diese Programme ein und auch die Schulen, um eine Kultur gegen Vorurteile und Hass zu schaffen.
Leben und Leben lassen in New York. Von dort berichtete Peter Mücke. Johann Hinrich Clausen ist der Kulturbeauftragte der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Kulturbeauftragter hat Johann Hinrich Clausen viele Aufgaben, um die es jetzt und hier nicht gehen soll. Es soll darum gehen, was einem Theologen, der sich professionell mit Kulturfragen beschäftigt, in jüngster Zeit aufgefallen ist. An Spuren des Religiösen in Kunst und Kultur, was ihn überrascht hat, was ihn fasziniert hat. Auch jenseits dessen, was in den Feuilletons rauf und runter besprochen wird. In der Hoffnung, dass für Sie und für mich der eine oder andere Tipp abfällt, der das Leben schöner macht. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Johann Hinrich Clausen, für ein Gespräch, das wir in unserem Berliner Funkhaus uns gegenüber sitzend aufgezeichnet haben. Guten Morgen, Herr Clausen.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Clausen, so wie die meisten Theologinnen und Theologen sind auch Sie primär ein Leser. Aber lassen Sie uns nicht mit Lektüre-Tipps beginnen. Nehmen wir ein anderes Genre, Film und Fernsehen. Was ist Ihnen da zuletzt untergekommen an der Schnittstelle von Religion und Kultur, was Sie weiterempfehlen können und wollen?
Ja, natürlich will ich immer erst über Bücher sprechen, das darf ich jetzt nicht, also rede ich über Fernsehserien und es gibt ja Netflix und das ist eine riesige
Wunderkammer. Es gibt auch noch andere Anbieter, aber...
Viel, ich mache jetzt keine Werbung, natürlich auch nochmal den Deutschlandfunk und Deutschlandradio und alles Mögliche, aber das jetzt nicht, sondern da habe ich eben eine wunderbare Serie entdeckt und mit meiner Frau bis zu Ende durchgeguckt, volle Begeisterung, Stiesel, eine wunderbare und sehr seltsame Serie. Es geht darum, dass zum ersten Mal, dass ja im Grunde die Familiengeschichte einer ultraorthodoxen Familie in Jerusalem erzählt wird. Eigentlich wie so eine Soap Opera, also nicht ganz so doof, aber wie eine Soap Opera aus der Perspektive einer Familie mit Familienfesten, Streit, Liebe, Hochzeit, nicht Hochzeit und aber eben jetzt nicht so eine normale Durchschnittsfamilie oder die ganz Reichen wie im Denver-Clan, sondern richtig ultraorthodoxe Juden. Und das ist großartig.
Das ist ganz großes Kino. Mir scheint vor allem, dass da eben nicht alle Klischees bedient werden rund um Charidim, Rechtgläubige oder wie wir sagen, ultraorthodoxe. Was ist denn das Spezifische, dass so andere wie da Religion im Alltag dargestellt wird aus Ihrer Sicht?
Also erstens ist es wunderbarerweise kein großes Kino, sondern ganz schlicht und einfach gemacht, sehr konzentriert.
Zweitens, offensichtlich mit wenig Geld.
Mhm. Ganz wenig Geld, also richtig low budget, aber gute Qualität, aber nichtsdestotrotz kein großer Aufwand, man wird nicht abgelenkt. Zweitens ein ganz unverstellter Blick auf Menschen. Und das sind nun mal besondere Menschen in einer besonderen Umgebung, aber es sind erstmal Menschen. Da ist der störrische Vater, da ist dann die seltsame Großmutter, da ist der Sohn, der nicht ganz klar kommt im Leben und nicht weiß, wohin er will. Es sind erstmal Menschen. Und das ist das Besondere, gerade in Israel, wo eben die Religiösen und die Säkularen auch nicht miteinander sprechen, sondern total getrennte Welten darstellen, abgetrennt voneinander, hat man hier die Chance zumindest in der Fiktion, es ist ja kein echter, es ist ja nicht echt, sondern es ist ja Fiktion, aber in der Fiktion sich hineinzudenken, hineinzufühlen in eine Welt, die einem ganz fremd ist und diese Menschen dort als Menschen wahrzunehmen.
Johann Hinrich Clausen, EKD-Kulturbeauftragter über Spuren des Religiösen in der Kunst. Wir haben uns natürlich vor der Sendung kurz abgestimmt, worüber wir reden wollen. Und so weiß ich, dass wir jetzt in der Region bleiben in Israel. Und zwar, wenn es darum geht, welche bildenden Künstler ihm gerade besonders am Herz liegen. Es ist Nira Perik. Johann-Hinrich Clausen, was sollten wir über diese Künstlerin wissen?
Also Nira Perik ist eine ganz großartige Videokünstlerin, die inzwischen auch doch ganz gut bekannt ist, die aber aus einer ganz anderen Perspektive auch sozusagen Videofilme, aber dann dargestellt in großen Installationen, eben über dieses Verhältnis von säkularen und nicht-säkularen Menschen, religiösen und nicht-säkularen oder unterschiedlich religiösen Menschen in Israel gedreht hat. Man kann das entweder in großen Ausstellungen sehen, Biennale oder in Tel Aviv, also wirklich in großen, wunderbar gemachten Installationen. Man kann aber auch im Internet einfach die Clips sehen. Und sie macht es eben ganz anders als Stiesel. Sie nimmt das Konfliktthema schon raus. Also Stiesel kann man natürlich vorwerfen, dass es sozusagen den scharfen Konflikt zurückfährt, um eben die Menschen mal anzuschauen, zur Abwechslung. Nira Perik macht es anders und sie hat zum Beispiel, das schließt wunderbar an, einen Clip gedreht darüber, wie ultraorthodoxe Juden, vor allen Dingen deren Kinder oder Söhne, ihre Stadtteile absperren am Freitag Spätnachmittag für die Sabbatruhe. Und man sieht eigentlich nur zusammengeschnitten, wie da diese Straßensperren hin und her geschrammt und geschrubbt werden und ein Stadtteil sich absperrt.
Das ist das Exklusive, was Religion auch haben kann. Genau. Das Ausgrenzende, das Abgrenzende. Und sie erzählt das oder dokumentiert dies ganz eindeutig aus einer säkularen Perspektive.
Genau, sie ist eine säkulare israelische Künstlerin, die aber interessanterweise in ihrer Selbstäußerung dann doch, lässt sich ja nicht vermeiden, irgendwas Religiöses zeigt. Und zwar aber, indem sie ein besonderes Verhältnis zur Sprache und zur Sprachlichkeit für sich reklamiert. Das kommt aber in den Clip selber nicht vor, sondern da wird nur zusammengeschnitten, da wird nur gezeigt, was da passiert. Einmal jetzt diese Absperrungsmaßnahmen, das sieht anfangs aus wie Slapstick, fast komisch, ist es aber gar nicht. Oder eben ganz großartig über die von Muslimen und Juden gemeinsam und gegeneinander genutzte Grabhöhle der Patriarchen in Hebron.
Zwischenbilanz, was lernen wir aus diesen so unterschiedlichen Genres über Religion?
Ja, dass das faszinierend, interessant, verstörend ist und dass man sich mit schnellen Urteilen ein bisschen Zeit lassen darf.
Wie sind Sie auf die Arbeiten dieser Künstlerin Nira Perik gestoßen?
Ach, ich sitze gerade an einem Buchvorhaben über besondere, seltsame, erstaunliche, erschreckende religiöse Orte. Und da war ich eben auch auf der Suche nach simultan genutzten heiligen Räumen. Es gibt ja in Deutschland die Tradition der
Simultankirchen.
Genau, die Simultankirchen, das ist aber alles ganz friedlich. Und es gibt aber in anderen Ländern, wie in Hebron, eben auch Simultanmoschee-Synagoge. Und da sieht es dann schon anders aus. Und dann fand ich eben diesen künstlerischen Blick darauf. Also nicht nur den journalistischen, sondern den künstlerischen Blick besonders interessant.
Über seltsame religiöse Orte reden wir dann, wenn es soweit ist. Johann-Hinrich Clausen im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Lassen Sie uns vielleicht jetzt zum Markenkern des Theologen kommen, zur Theologie. Welche theologischen Werke, die vielleicht auch für ein breiteres Publikum anschlussfähig sind, sind Ihnen so wichtig, dass Sie das empfehlen würden?
Also aus der jüngeren Vergangenheit, muss man ja sagen, also ist jetzt nicht aus dem letzten Jahr, aber ich glaube 4, 5 Jahre alt, die Verzauberung der Welt von Jörg Lauster. Jörg Lauster ist Theologieprofessor in München und hat eine wunderbare Kulturgeschichte des Christentums geschrieben, hat also aufgezeigt, erzählt, wunderbar auch bebildert, welche kulturellen Folgen das Christentum hatte. Das ist ein wunderbares Buch, gehört in jedes gebildete Haus hinein. Es ist auch ein Hausbuch, es ist ein Lesebuch. Man kann auch einzelne Kapitel, die einen gerade interessieren, mal sich einzeln herausgreifen. Ich gucke da immer wieder rein und hole es mir aus dem Bücherregal.
Und darüber hinaus ein theologisches Werk älteren Datums?
Ja, wir haben ja das Rudolf-Otto-Jubiläum, das auch bei Tag für Tag außerordentlich gut gefeiert worden ist. Und ich bin immer fasziniert bei dem Hauptwerk von Rudolf Otto. Das ist auch sein dünnstes Buch. Es ist ein ganz schlankes, kurzes Buch, in dem eigentlich Wesentlichstes und immer noch Interessantestes über Religion zu lesen ist.
Und zwar das Heilige.
Das Heilige, stimmt, habe ich ganz vergessen, den Titel zu nennen. Das Heilige, das ist auch der größte theologische Bestseller, den es, glaube ich, gibt. Jedenfalls im 20. Jahrhundert. Und es ist eben wirklich ein kurzes, knackiges Buch, das eine Grundthese, Religion hat, lebt aus der Spannung zwischen dem Erhabenen, dem Anziehenden, und dem Faszinierenden und dem Erschreckenden.
Das Faszinosum und das Tremendum.
Und aus dieser Spannung heraus entfaltet er eine ganze religiöse Welt.
Wem können Sie dieses Buch nicht empfehlen?
Menschen, die es einfach haben wollen.
Was ist das Komplexe an diesem Buch?
Das Komplexe ist, dass es eben Religion nicht in einem einzigen Gefühl stillgestellt darstellt. Also Religion ist immer Recht haben, Religion ist immer nur zur Ruhe kommen, ist immer nur getröstet werden, sondern man muss schon Lust haben an existenzieller Aufgespanntheit, an Dynamik und Konflikt.
Soweit also zur theologischen Literatur. Am Ende des Tages lesen wir Normalbildungsbürgerinnen und Bürger dann aber doch vielleicht auch den Roman am Ende des Tages und auch im Bett. Da haben Sie uns, also was Romane betrifft, da haben Sie uns ein älteres Werk mitgebracht aus dem Jahr 1976 von Kingsley Amis. Ein Science-Fiction, von dem ich, auch wenn ich mich jetzt vielleicht zum Narren mache, bisher nichts gehört habe, die Verwandlung, The Alteration. Was ist der Clou dieses Romans?
Ja, dieses Buch hat mir geholfen. Ich sollte vor kurzem einen Vortrag zum Reformationsjubiläum halten und da fiel mir eigentlich nichts mehr zu ein. Und dann kam ich zum Glück auf Kingsley Amis. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg eine der zentralen Figuren der englischen Literatur. Gehörte zu den jungen, zornigen Männern um John Osborne und Philip Larkin. Und der hat dann aber in den 70er Jahren einen lustigen Dreh genommen in die Pulp Fiction, also auch in die sozusagen reine Unterhaltungs- und Quatschliteratur, und hat das Genus der Alternative History, also der alternativen Geschichte, sozusagen umgedrehte Science Fiction für sich genommen und erzählt, 1976, die Reformation hat nicht stattgefunden. Denn Martin Luther ist nach Rom gegangen und hat da einen Deal gemacht. Am Ende wurde Martin Luther zum Papst gewählt, Germanian der Erste, und hat dann einen Kreuzzug gegen Heinrich den Achten in England vollzogen und eben auch dort die Abtrünnigkeit zurückgenommen. Europa 1976, die Reformation ist nicht geschehen. Europa ist ganz und gar katholisch. Also es ist wahnsinnig clever gemacht. Man kriegt den Eindruck, was eigentlich die Reformation für einen Bruch in das europäische Leben hineingesetzt hat. Und zwar alle Bereiche, Kultur, Politik, Soziales. Also durch die Reformation ist ganz wesentlich das Element des Bruchs, der individuellen Freiheit, aber auch der Nichteinigkeit nach Europa gesetzt worden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man durch dieses Buch, obwohl es so skurril sich liest und manchmal auch abseitig, aber auch witzig ist, kriegt man den Eindruck, dass die Reformation eben ein europäisches Geschehen ist. Es ist kein deutsches Sondergut, sondern es bestimmt die gesamte europäische Geschichte, werden dadurch mitbestimmt, welche Reformationsgeschichten die unterschiedlichen Länder jeweils erlebt haben. Und dafür kriegt man einen Sinn durch die Vorstellung, hat es gar nicht gegeben, ist ausgefallen.
Um den Kreis zu schließen zu einem Roman, der wiederum kreist ums Jüdische, genauer ums Jüdisch-Christliche. Es ist ein zeitgenössischer Roman, zugleich ein Historienroman. Es ist Stefan Hertmanns Die Fremde. Warum geht es in diesem Roman?
Also erstmal, es ist gar nicht so leicht, tolle Romane mehr zu finden, finde ich. Also ich tue mir schwer dabei, mich wirklich für ein Buch zu begeistern. Das letzte Mal, dass ich mich richtig begeistert habe, ist für Die Fremde von Stefan Hertmanns. Stefan Hertmanns ist ein belgischer Autor, der in Belgien und in den Niederlanden wirklich intensiv gelesen wird. Er hat einen wunderbaren Roman über seinen Großvater geschrieben, Krieg und Terpentin. Und eben diesen Roman Die Fremde. Und da geht es um Folgendes. Er hat ein zweites Zuhause in Südfrankreich, Monnier. Und dort stößt er auf eine Geschichte. Dort zieht er sich immerhin zum Schreiben zurück und stößt auf eine Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt. In seinem kleinen Örtchen hat es einmal eine Synagoge gegeben, die wurde im Zuge eines Pogroms während der ersten Kreuzzugswahnsinnszustände vernichtet. Und in dieser Synagoge, aber in dieser Synagogengemeinschaft, hat eine junge Frau gelebt, die ursprünglich eine Christin war. Und dieser Spur folgt er, das ist eine historische Spur, natürlich ganz dünn, und Der folgt ihr und baut daraus und erzählt daraus, imaginiert daraus einen großen Roman über eine junge Frau Victis, die eben aus einer normannischen Familie stammt, sich verliebt in David, den Sohn des Rabbiners, und die beiden fliehen. Und sie konvertiert zum Judentum, eine damals im Mittelalter geradezu ja, gar nicht denkbare Möglichkeit. Sie kommen dann an diesen kleinen Ort. Dort wird der Mann getötet, ihre Kinder werden verschleppt. Sie reist auf der Suche nach den verschleppten Kindern bis nach Ägypten. In Kairo tatsächlich gibt es Dokumente, die gefunden wurden in einer sogenannten Genisa, also in einer dieser Schriftenfriedhöfe, gibt es Dokumente, die ihren Namen und ihre Person benennen. Das gehört zu dem kargen Gerüst an Fakten, die man weiß. Und aus denen malt mit großer Meisterschaft Stefan Herdmanns ein eindringliches, wunderbares Buch, bei dem man diese Figuren wirklich lieben lernt, mit ihnen zugleich entsetzt ist über Kreuzzüge, Fundamentalismen, Flüchtlingsströme. Und das Wunderbare ist, er geht ganz nah hinein in die Geschichte und zugleich macht er nicht den Fehler, die manche historische Romane begehen, dass sie so tun, als ob die so reden wie wir heute, sondern er respektiert auch die Distanz, die Fremdheit dieser Figuren, vor allen Dingen der Hauptfigur der Fremden.
Das heißt dann aber auch, dass das sehr fremd bleibt, sehr fern bleibt, oder sehen Sie dennoch irgendwas in diesem Roman, was Sie als brisant oder aktuell bezeichnen würden?
Gerade weil es so fremd ist, kommt es einem so nah. Das ist die Meisterschaft des Erzählens. Und ohne dass er es jetzt platt aktualisiert, hat man beim Lesen sofort Gedanken an Religionskonflikte heute, Fundamentalismen, Kreuzzugsmentalitäten, Terrorismus, religiös aufgeladene Gewalt. Das kommt einem sofort wie von selbst beim Lesen, ohne dass Stefan Herdmanns es einem auf die Nase drücken würde. Ich kann gar nicht verstehen, warum dieses Buch in Deutschland, seit 2017 ist es auf Deutsch erschienen, nicht so richtig bekannt. Es ist ein wunderbarer Roman.
Nun haben Sie diverse Beispiele genannt für Spuren des Religiösen in der Kunst. Wenn man zeitgenössische Kunst sich anschaut, dass Religion durchaus ein Riesenthema ist und vielleicht auch sogar mehr als vor ein paar Jahren. Teilen Sie diesen Eindruck?
Also ob mehr, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass ganz, ganz viele große Künstler, wenn sie in die Tiefe gehen und sich existenziellen letzten Fragen stellen, wie von selbst auf spirituelle, religiöse Themen, Symbole, Fragestellungen kommen. Natürlich sind heutige Künstlerinnen und Künstler nicht mehr so kirchlich selber sozialisiert gewesen, wie das früher der Fall war. Hat manchmal aber auch den Vorteil, dass sie sich da nicht mehr so furchtbar abarbeiten müssen an dem furchtbar frommen Elternhaus, sondern da freier sind. Aber wenn sie sozusagen eine bestimmte Intensität erreichen, muss es nicht, aber kann es geschehen, dass sozusagen Religiöses sich ausdrückt. Und das ist dann für mich als Theologen natürlich wahnsinnig interessant.
Der EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich Clausen über Spuren des Religiösen in der Kunst. Danke für Ihre Einschätzungen und auch für Ihre Empfehlungen. Danke, Johann Hinrich Clausen.
Vielen Dank, lieber Mann.
Und dieses Gespräch mit Johann Hinrich Clausen können Sie nachlesen und nachhören auf der Tag-für-Tag-Seite auf deutschlandfunk.de. Dort finden Sie auch einen Trailer zur angesprochenen Serie Stiesel, auch das Video der Künstlerin Nira Perek sowie alle Angaben zu den besprochenen Büchern. Und gleich geht es hier weiter mit den Nachrichten. Danach kommt die Sendung Kontrovers, das Thema heute: Selbstkritik und weiter so. Kann diese CDU das Land noch führen? Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke Ihnen fürs Zuhören.